Deutschlandfunk, Medias Res.
We want maximum sunlight. We want maximum transparency. We want every legal vote to be counted. And we want every illegal vote to
I just think we have to be very clear. She's charging, the other side is welcoming fraud and welcoming illegal voting. Unless she has more details to back that up, I can't in good countenance continue showing you this.
Der Moderator von Fox News, Neil Cavuto, schneidet der Trump-Sprecherin Kelly McEnany das Wort ab und lässt sie ausblenden, als sie von Wahlbetrug und illegaler Stimmabgabe spricht, ohne dafür Beweise zu haben. Ungewöhnlich bei Fox News war der Kanal doch vor den US-Wahlen noch der Haussender von Trump. Was ist geschehen? Warum jetzt diese Wende? Dieser Frage gehen wir heute nach. Und am Mikrofon begrüßt sie dazu Bettina Köster. Fox News. In den vergangenen 4 Jahren war eigentlich klar, das ist quasi ein Trump-Sender. Die Medienstimme, die den amtierenden Präsidenten stets ins Rampenlicht setzte und ihm zu Größe und Einfluss verhalf und dabei selbst gut verdiente. Sollte das jetzt zu Ende sein, hat Trump nach den US-Wahlen seinen mächtigsten Medienverbündeten verloren? Meine Kollegin, die Medienjournalistin Brigitte Baetz, ist jetzt bei mir im Studio. Sie hat dazu recherchiert. Frau Baetz, zu welchem Ergebnis sind Sie denn gekommen?
Naja, dass da jetzt eine Wende eingeläutet worden ist, das sieht auf den ersten Blick so aus. Aber, und das ist jetzt wirklich ein Aber mit einem großen A, Fox News hat sich bislang nicht dazu durchringen können, zu konzidieren. Das war es jetzt, das Rennen ist gelaufen. Das Rennen um die Präsidentschaft. Vor allem die einflussreichen Moderatoren des Vorabend- und Abendprogrammes, zum Beispiel Sean Hannity, Tucker Carlson, die streuen weiter Zweifel daran, dass es bei der Wahl mit rechten Dingen zugegangen ist. Und wir können das beobachten, was wir schon während der gesamten Trump-Präsidentschaft und auch schon vorher beobachten konnten. Da gibt es so eine Art wechselwirksames System zwischen den Moderatoren und republikanischen Politikern, also Leuten wie Ted Cruz zum Beispiel, dem Senator von Texas, Leuten wie Newt Gingrich, dem einst mächtigen Sprecher im Repräsentantenhaus, die treten bei Fox News auf und verbreiten ihre Sicht der Dinge. Jetzt zum Beispiel, dass die Sache noch nicht ausgestanden sei, dass es sich um Betrug, um Fraud auf Englisch handelt. Und Media Matters, das ist eine Nichtregierungsorganisation, die die amerikanischen Medien kritisch beobachtet, die hat beschrieben, dass dieses Wörtchen Fraud jetzt auf Fox News häufiger vorkomme als Covid-19, also als Covid-19. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass hier doch große Unsicherheit gestreut werden soll.
Sie sprechen jetzt von den Abendsendungen, Frau Baetz, die ja immer schon sehr meinungslastig waren. Wie sieht es denn bei den Nachrichtenangeboten aus?
Da haben wir natürlich Moderatoren, die offen sagen, wir brauchen Beweise, dass Ein Beispiel haben wir ja am Anfang der Sendung auch gehört. Wir brauchen Beweise, dass es zu einem Wahlbetrug gekommen ist. Und trotzdem haben wir dann eben immer parallel das Phänomen, dass Verschwörungstheorien, die eben zunächst in obskuren rechten Internetforen gepostet werden, auch über Fox News weiterverbreitet werden. Die neueste ist beispielsweise, dass ein Regierungscomputersystem genannt Hammer es geschafft habe, in den sogenannten Schlüsselstaaten die Stimmen, die eigentlich für Trump abgegeben worden sein sollen, seinem Konkurrenten Biden zuzuschlagen. Das klingt natürlich jetzt ziemlich skurril, liegt aber eigentlich auf der Linie, die Fox News seit langem vorgibt, nämlich, dass es einen tiefen Staat gäbe, den sogenannten Deep State. Das sind quasi Regierungsbeamte, eine Art ja nicht gewählter Regierungselite, die eben Trump loswerden möchte, die verhindert, dass der Wille des Volkes durchgesetzt werden kann. Und gibt es auch ein neues Feindbild, zum Beispiel wird gerade aufgebaut, die Pharmaindustrie, da wird gesagt, ja, warum kommt jetzt ein angeblicher Impfstoff auf den Markt, nachdem Joe Biden Präsident geworden ist. Die wollen jetzt auf breiter Front die Amerikaner zwangsimpfen. Und man muss ja sehen, Teil dieses Ideengebäudes, das wird ja den Amerikanern seit langem verkauft, nicht nur in diesem Wahlkampf. Und das ist eine Linie, von der jetzt diese Protagonisten wie Sean Hannity nicht wieder abweichen werden, nur weil Joe Biden jetzt die Mehrheit der Stimmen bekommen hat. Das sind ja zum Teil überzeugte Anhänger dieser Ideologie, die besagt, allein Donald Trump und die Republikaner, die können die USA vor einer alten und sehr korrupten Elite beschützen.
Aber die Moderatoren allein können ja keine Linie vorgeben. Hinter Fox News steckt ja die Murdoch-Familie. Mhm. Sind die da jetzt im Kontakt?
Naja, die sind ja ganz enge verbündet. Man weiß, dass die auch persönlich miteinander verkehren. Rupert Murdoch ist ja inzwischen 89 Jahre alt, aber auch sein Sohn, der designierte Nachfolger Lachlan, gilt als konservativer Knochen und vor allem als ganz knallharte Geschäftsleute. Ihnen gehört ja auch die New York Post und das Wall Street Journal. Beide Blätter haben sich ja relativ vorsichtig pro Biden geäußert. Er wäre möglicherweise ja doch jetzt eigentlich Präsident. Aber im Grunde, das muss man sehen, kommt es jetzt drauf an, wird diese Familie ihre Prioritäten setzen? Wo glaubt sie, welche Strategie ihnen nun am meisten nützt? Fox News ist ja der reichweitenstärkste amerikanische, in Anführungszeichen, Nachrichtensender und ist wirklich eine Gelddruckmaschine. Die Frage ist jetzt, ist ihnen diese Gelddruckmaschine wichtiger als die Demokratie in den USA? Sie möchten natürlich diese Zuschauer nicht verlieren, die in der Mehrheit hinter Donald Trump stehen. Und wir wissen aber, dass Rupert Murdoch zum Beispiel in Australien seine publizistische Macht schon benutzt hat, um politisch Einfluss zu nehmen und einen Premier abzusetzen, der den Einfluss der Kohlelobby unterbinden wollte. Wir wissen, dass er auch in Großbritannien Einfluss genommen hat, zum Beispiel, um den Brexit durchzusetzen. Und meiner Meinung nach ist jetzt noch vollkommen offen, wie er nun in den USA handeln wird und was im Endeffekt dabei rauskommt.
Danke erstmal für Ihre Einschätzung. Wenn Sie jetzt die Hintergrundinformationen von Brigitte Baetz gepackt haben und Sie gern mehr wissen möchten, schauen Sie einfach vorbei auf unserer Seite deutschlandfunk.de/mediasres. Zurück nach Deutschland, genauer nach Berlin. Dort wird seit Anfang des Jahres um die Zukunft der Evangelischen Journalistenschule, kurz EJS, gebankt. Klar, die Krisenzeit geht auch an den Medien der evangelischen Publizistik nicht vorbei. Deshalb wird seit Monaten darum gerungen, wie es weitergehen soll oder besser weitergehen kann nach dem aktuellen 13. Ausbildungsjahrgang. Bei der Evangelischen Synode am Wochenende kam heraus, dass der Medienbereich mit 30% weniger Budget bis 2030 rechnet. Und was heißt das nun für die 1995 gegründete EJS? Reicht die Soli-Kampagne von ehemaligen Schülerinnen und Schülern, um die Pforten offen zu halten? Michael Mayer über den Stand der Debatte.
Die EJS muss unserer Meinung nach erhalten bleiben, weil sie eine ganz besondere Ausbildung anbietet und auch eine ganz besondere Rolle spielt zwischen Kirche und Gesellschaft.
Sagt Natascha Gillenberg, Journalistin, ehemalige Schülerin der Evangelischen Journalistenschule und eine der Organisatorinnen der Rettungskampagne EJS retten. Gillenberg hat zusammen mit Kollegen einen offenen Brief verfasst und 12 Gründe für den Erhalt der Evangelischen Journalistenschule veröffentlicht. Eine Anspielung auf 12 Leitsätze zur Zukunft der evangelischen Kirche insgesamt, über die auf der Synode am Wochenende beraten wurde. Gillenberg meint,
also der Kirche würde was sehr Wesentliches verloren gehen, nämlich eine Brücke in die Gesellschaft hinein über unabhängige Journalisten, also tatsächlich auch nicht Corporate Publishing, sondern tatsächlich unabhängigen Journalismus, aber Menschen, die geprägt sind durch eine Erfahrung mit Kirche, auch in ihrer Pluralität. Wenn ausgerechnet die protestantische Kirche ihr Engagement in der Journalistenausbildung einstellt, dann wäre das auch ein Verlust aus gesellschaftlicher Sicht. Dann sind viele andere Stimmen zu hören, aber die der protestantischen Kirche nicht.
Die komplette Schließung der Journalistenschule ist durch die Finanzentscheidung der Synode am Wochenende zwar noch nicht beschlossen, jedoch wird die Fortführung im bisherigen Umfang nicht mehr möglich sein, betont Jörg Bollmann, Direktor des Gemeinschaftswerks der evangelischen Publizistik, kurz GEP. In den nächsten Jahren wird das GEP knapp 2 Millionen Euro weniger zur Verfügung haben und das ist möglicherweise noch nicht die letzte Sparrunde. Bezogen auf die evangelische Journalistenschule sei es im Moment so, sagt Bollmann,
dass die Finanzierung nicht geklärt ist, aber dass wir auch nicht einfach so aus der journalistischen Ausbildung unter dem Dach des GAP aussteigen wollen. Das jedenfalls ist der Wunsch des Rates der EKD und ist auch der Wunsch des Aufsichtsrats, die sich beide intensiv mit dieser Frage beschäftigt haben. Und das heißt, wir haben den Leiter der Evangelischen Journalistenschule gebeten, zusammen mit den Alumni und auch mit dem Freundeskreis Ideen und jetzt auch Konzepte zu entwickeln zur Fortsetzung der journalistischen Ausbildung unter dem Dach des GAP.
Mit anderen Worten, alle Varianten sind derzeit möglich, von Kooperationen bis hin zur Schließung. Bollmann meint, das bisherige Konzept der Schule habe sich bewährt.
Die Schule hat einen sehr guten Ruf. Aus der Schule kommen Redakteurinnen und Redakteure, die vom Markt gewollt werden.
Bis März nächsten Jahres soll für die Schule ein endgültiges Konzept erarbeitet werden. Eine der Überlegungen dabei, die fehlenden Mittel für die Schule sollen durch Kooperationen mit anderen Institutionen, etwa Universitäten oder Medienunternehmen, kompensiert werden. Jörg Bollmann betont aber:
Ich halte es für unmöglich, eine journalistische Ausbildung unter dem Dach des GAP fortzuführen, ob in Kooperation oder nicht in Kooperation, ohne dass wir unseren finanziellen Beitrag dazu leisten. Ich weiß aber nicht, zu welchem finanziellen Beitrag das GAP im Jahre 2021 fortfolgende in der Lage sein wird.
Diese Unsicherheit erschwert aber jegliche Suche nach neuen Partnern, kritisiert Natascha Gildenberg. Derzeit sei es so, dass es eben kein klares Bekenntnis der Kirche zur Fortführung der Schule gebe.
Die Herausforderung bei Kooperationen ist, dass sie natürlich trotzdem ein gewisses Fundament brauchen an Finanzen. Das heißt, ohne Geld bekommen wir auch keine Partner und keine Drittmittelförderer. Das funktioniert nicht. Mal abgesehen davon, dass natürlich auch Drittmittelförderer sich fragen, warum sich die Kirche nicht engagiert und warum sie sich dann stattdessen engagieren sollen für etwas, wo noch das Label evangelisch draufsteht.
Bis Frühjahr nächsten Jahres es ist noch Zeit für das Konzept einer Neuausrichtung der Schule. Im Moment sieht es jedoch nicht danach aus, als könnte die EJS in ihrer alten Form mit ausreichend Finanzmitteln weiterhin bestehen bleiben. Von daher ist noch alles offen.
Michael Mayer über die bedrohte Zukunft der Evangelischen Journalistenschule in Berlin. Der König von Thailand, Mahavajiralongkorn, hält sich nicht nur gern und regelmäßig in Bayern auf, in seiner Villa in Tutzing. Auch seinen 68. Geburtstag feiert er in diesem Sommer feudal in einem bayerischen Alpenhotel. Seine Vorliebe für Deutschlands Süden wird allerdings inzwischen auch von Außenminister Maas kritisch beäugt. Die zentrale Frage ist nämlich dabei, ob der König seinen Amtsgeschäften und Pflichten von Deutschland aus nachgeht. Das wolle er auf keinen Fall dulden, sagte Maas vor einigen Wochen im Bundestag und spricht von einer dauerhaften Überprüfung. Aber vielleicht ist es dem König auch in seinem Land inzwischen einfach zu ungemütlich geworden. Denn seit Wochen fordern Demonstranten in Thailand eine Abschaffung der Monarchie. Ihr Austausch läuft in erster Linie über soziale Medien. Felix Lill gibt uns einen kleinen Einblick.
Viele Leute sind mit Spott nicht einverstanden, aber ich finde es großartig. So können wir uns einem heiklen Thema nähern. Das ist nicht nur Spaß, das ist eine intellektuelle Erkundung, sagt Parvin Chachavalpongpun. Der Politikprofessor der Universität Kyoto spricht von seinem Büro in Japan aus. Aber mit dem Herzen ist er seit Monaten in seiner Heimat Thailand, wo er die anhaltenden Proteste mit beeinflusst. Unter anderem durch Satire auf Facebook. In einer Gruppe, deren Name sich mit königlicher Marktplatz übersetzen lässt, tummeln sich mehr als 2 Millionen Mitglieder, die sich täglich über Thailands Königsfamilie informieren und lustig machen. King Rama VIII. He was found dead in 19... König Rama VIII. Wurde 1946 tot aufgefunden. Menschen glauben, dass er von seinem Bruder getötet wurde, dem folgenden König. Aber wir dürfen nicht darüber sprechen. In der Gruppe wurde jetzt begonnen, über die Pistole zu reden. Sie sei noch in gutem Zustand und wir könnten sie verkaufen. Oder der hier. Der Hund des aktuellen Königs, ein Pudel, hat tatsächlich den Militärrang eines Marschalls. Deswegen habe ich gepostet, dass ich eine passende Rasur anbiete. Wenn er sich noch heute meldet, kriegt er 20% Rabatt. Die Witze wären nicht mehr als Klamauk, wenn sie nicht so politisch wären. Seit Monaten protestieren vor allem junge Menschen in Thailand für mehr Demokratie, eine Reform oder sogar die Abschaffung des dekadenten Königshauses. Aber die Monarchie zu kritisieren ist in Thailand per Gesetz verboten. Parvin Chachavalpongpun floh deshalb vor einigen Jahren aus seinem Land und hielt Asyl in Japan. Im April dieses Jahres gründete er seine erste Facebook-Gruppe, die bald 1 Million Mitglieder zählte. Dann aber drängte Thailands Regierung darauf, dass Facebook die Gruppe blockieren solle. Ende August gab der Konzern widerwillig nach. Auf die DLF-Anfrage, ob eine Zensur nicht gegen die Ideale des Konzerns gehe, schreibt eine Sprecherin per E-Mail: Nach sorgfältiger Prüfung hat sich Facebook entschieden, dass wir gezwungen sind, den Zugang zu Inhalten, die von der thailändischen Regierung als illegal bezeichnet werden, einzuschränken. Wie wir damals schon sagten, sind solche Anfragen ernst, verstoßen gegen internationales Menschenrecht und haben einen abschreckenden Effekt auf die Möglichkeit der Menschen, sich zu äußern. Auf der Plattform gibt es unterdessen bereits eine neue Gruppe, unter dem fast gleichen Namen, mit dem gleichen Thema, aber mittlerweile mit doppelt so vielen Mitgliedern. 2,1 Millionen Menschen aus Thailand spotten nun über das Königshaus. Einer von ihnen ist Supakit, ein 20-jähriger Kunststudent aus Bangkok, der seinen Nachnamen lieber geheim hält, weil er auch auf der Straße demonstriert. Als Grund, täglich die Gruppe zu besuchen, nennt er:
To file the news information.
Um mich über die Königsfamilie zu informieren. Da gibt es zum Beispiel kritische Analysen über das Geld, das sie für Fashion-Shows ausgeben oder wie viel und luxuriös sie reisen. Und das alles mit unserem Steuergeld. Die Zeitungen in Thailand berichten nur über die Aktivitäten des Königshauses. Aber diese Gruppe kritisiert. Analysen aus der Facebook-Gruppe hat Supakit letztens ausgedruckt und seinen Eltern zum Lesen gegeben. Meine Eltern benutzen das Internet nie. Sie lesen eine Zeitung namens Daily News, die ist sehr königstreu. Meine Eltern verehren die Monarchie. Letztens habe ich ihnen einen Text über die Verschwendung des Königshauses vorgelegt, aber sie wollten nichts davon wissen. Mein Vater mochte das überhaupt nicht. Der unterschiedliche Medienkonsum ist ein wichtiger Grund, warum die jungen Thailänder wesentlich skeptischer gegenüber der Monarchie sind als ihre Eltern. Thailands Regierung wiederum fürchtet den wachsenden Einfluss der Jugend und reagiert mit Blockaden des digitalen Raums. Aber gleichzeitig bewegen sich auch die traditionellen Medien, beobachtet Pavin Chachawalpongpun. Seit einiger Zeit verlassen sich die Menschen in Thailand immer weniger auf die etablierten Medien, sie achten mehr und mehr auf soziale Medien. Und um zu reagieren, werden auch die etablierten Medien etwas kritischer. Nicht wirklich kritisch. Aber auf ihren Websites zitieren sie die Forderung der Demonstranten. Sie müssen einfach mit den Ereignissen aufholen, um relevant zu bleiben. Die neue Balance müssen sie noch üben. Aber ich würde sagen, dass es gerade besser wird. Sie können jetzt etwas mehr navigieren. Und das hat durch die Proteste der Studenten angefangen. Im Januar hätte noch keine Zeitung so über die Monarchie gesprochen. Es dürfte eine Frage der Zeit sein, bis auch die zweite monarchiekritische Facebook-Gruppe blockiert werden wird. Aber dann werde eben die nächste Gruppe gegründet, meint Pavin Chachawalpongpun. Und die hätte dann vielleicht ein noch größeres Publikum. Und mit jedem weiteren Mitglied, hofft der thailändische Politikprofessor im japanischen Exil, würde der Druck auf die herkömmlichen Medien, kritischer zu berichten, weiter steigen.
Von Thailand weg hin zum afrikanischen Kontinent. Und dort blicken wir jetzt nach Simbabwe. Das Land ist geprägt von Korruption, Arbeitslosigkeit und Inflation. Gleichzeitig wächst in der Bevölkerung die Unzufriedenheit. Einige unabhängige Journalisten prangern die Zustände schon lange an und kritisieren offen die Regierung. Inzwischen stehen besonders investigative Journalisten mit einem Bein im Gefängnis, wenn sie offen die Machenschaften der Mächtigen angehen. Jana Gent hat ganz konkrete Beispiele dafür.
Journalismus ist kein Verbrechen. Das hat Hopewell Chinono gesagt, als er abgeführt wurde. Erneut sitzt er in Untersuchungshaft, weil er in sozialen Netzwerken aktiv ist. Auf Twitter habe er die Integrität der Justiz in Simbabwe infrage gestellt. So sieht es die Polizei. Seine erneute Festnahme hat aber einen klaren Zweck, sagt sein Anwalt Douglas Coulthard. Die Absicht ist eindeutig, ihn zum Schweigen zu bringen. Er ist Journalist, der Korruption innerhalb des Systems aufdeckt. Das jetzt ist der Versuch, an seine Informanten zu kommen. Und natürlich soll er aufhören, über Korruption zu berichten, so wie er das getan hat. Hopewell Chinono ist ein preisgekrönter Journalist. Einer, der nicht nur in Simbabwe bekannt ist. Als er im Juli das erste Mal festgenommen wurde, da wurde ihm vorgeworfen, zu Demonstrationen und Gewalt aufgerufen zu haben. Von Gewalt sei nie die Rede gewesen, sagt er selbst. Aber Demonstrationen gegen die Regierung, die habe er unterstützt. Aus gutem Grund, wie er nach seiner Freilassung in einem Interview sagte. Das alles basierte doch darauf, dass ich Korruption aufgedeckt hatte. Dabei habe ich sehr einflussreiche Leute angeprangert, auch die Familie des Präsidenten. Darüber waren die nicht glücklich. Der Sprecher der Partei ZANU-PF gab vor meiner Festnahme eine Pressekonferenz und beschuldigte mich, gewissenlos zu sein, weil ich dem Ansehen der Familie von Emmerson Mnangagwa geschadet hätte. Emmerson Mnangagwa, der Präsident von Simbabwe, ist der Nachfolger vom langjährigen Machthaber Robert Mugabe. Sein Amtsantritt vor 3 Jahren löste Hoffnungen aus, darauf, dass vieles besser werden würde in dem leidgeprüften Land, auch für Journalisten. Dass Hopewell Chinono nun wieder festgenommen wurde, sieht Politikwissenschaftler Alex Magaisa aus Harare als Beleg dafür, dass sich nichts zum Besseren bewegt. Für mich sieht das doch nach gezielten Aktionen des Regimes in Simbabwe aus. Sie gehen gegen jemanden vor, der das Regime vehement kritisiert, vor allem in Bezug auf Korruption. Ich denke, es ist auch ein Ablenkungsmanöver von handfesten Problemen, wie dem Schmuggeln von Gold. Das Regime schafft gern Nebenkriegsschauplätze. Es könnte Kalkül sein, Chinono festzunehmen, weil sie wissen, dass er ein international bekannter Journalist ist. Das lenkt das Interesse nur auf ihn. So ganz weit hergeholt klingt diese Vermutung nicht. In Simbabwe liegt vieles im Argen. Die Inflation beträgt 800%. Es mangelt an Lebensmitteln, Benzin und auch an Bargeld. Für die meisten Simbabwer ist die entscheidende Frage an jedem einzelnen Tag, woher das Essen kommen soll. Dass die Mächtigen im Land durch und durch korrupt sind, steht auch für Frank Chikowore außer Frage. Er ist selbst Journalist. Dass Hopewell Chinono festgenommen wurde, sollte die Verwaltung von Präsident Emmerson Mnangagwa schwer belasten. Wir haben in letzter Zeit viele Übergriffe auf Medienprofis erlebt. Wir denken, dass die Medienfreiheit bedroht ist. Journalisten fühlen sich attackiert. Wir haben alle Sorge, dass das, was mit Hopewell Chinono geschieht, auch allen anderen Reportern passieren kann, vor allem denen von unabhängigen Medien. Die Regierung könnte versuchen, so die Befürchtung von Kollegen, an Hopewell Chinono ein Exempel zu statuieren. Denn der 49-Jährige ist keineswegs der Einzige, der Machenschaften der Regierung offen anprangert. Auch Njabulo Ntshube tut das, allerdings mit einem zunehmend schlechten Bauchgefühl. Journalisten sind besorgt, wenn sie über Korruption berichten. Die Situation ist richtiggehend vergiftet. Jeder, der nicht mit der Regierung übereinstimmt, wird als Agent für einen Systemwechsel betrachtet. Einige wurden unter dem Vorwurf verhaftet, sich nicht an Covid-19-Regeln gehalten zu haben. Die Vorschriften werden genutzt, um gegen Journalisten vorzugehen. Ich bin nicht der Einzige, der Angst hat. Die meisten Simbabwer haben Angst. Tatsächlich geht die Regierung auch gegen Oppositionspolitiker und Menschenrechtsaktivisten vor. Hopewell Chinono verbrachte nach seiner Festnahme im Juli 6 Wochen im Gefängnis. Nur aus gesundheitlichen Gründen wurde er auf Kaution freigelassen. Nun ist er erneut seit gut einer Woche in Untersuchungshaft. Die grundlegenden Fragen bleiben, ob er wirklich zum Schweigen gebracht werden soll und wie es generell um die Pressefreiheit in Simbabwe steht.
Jana Gent berichtete aus Simbabwe.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Katrin Bulling. Ich bin die Redaktionsleiterin der Geislinger Zeitung. Und unsere morgige Ausgabe beschäftigt sich mit einem Thema, das wir seit etlichen Jahren hier in Geislingen immer wieder in der Zeitung haben, das ganz viele Menschen beschäftigt. Es geht um die Zukunft eines Gymnasiums, des Michelberg-Gymnasiums. Die Schule wurde vor ein paar Jahren generalsaniert, nur ging leider die Sanierung so schief, dass die Schule auf mittelfristige Sicht nicht mehr benutzt werden kann. Die muss also abgerissen oder saniert werden. Das Problem ist nur, dass die Stadt kein Geld dafür hat. Und wir werden jetzt morgen eine Sondersitzung des Gemeinderats haben, wobei wir noch kein Ergebnis bekommen werden. Also das sieht so aus, als würde das nochmal mindestens bis zum Frühjahr dauern, bis die Geislinger dann auch wissen, ob es diese Schule in der Form überhaupt noch geben wird.
Am Ende von Medias Res mache ich noch ein bisschen Eigenwerbung. Wir haben freitags ja immer unseren Podcast nach Redaktionsschluss und da sind Ihre Beobachtungen aus der Medienwelt gefragt. Schreiben Sie also an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Wir warten auf Ihre Anregungen. Und für heute verabschiedet sich am Mikrofon für Medias Res Bettina Köster.